Eins, ja, es funktioniert. Schönen guten Abend. Mit den Bildern ist das immer so eine Geschichte, mit den Metaphern. Die geben immer eine gewisse Wahrheit wieder und man hat dann so seine Vorstellung. Aber es kann auch ein bisschen manchmal in die Irre führen. So ist der Heilige Geist auf Jesus gekommen in der Form einer Taube. Das heißt nicht, dass er eine Taube ist. Ich habe mal eine Predigt gehört darüber, was die Taube für Eigenschaften hat und wie man das auf den Heiligen Geist beziehen kann. Er ist Pfingsten, bei dem Urpfingsten in Jerusalem, in Form von Feuer gekommen. Und er hat auch was mit Feuer zu tun. Und es gibt in der Bibel eine Prophetie, dass ein Strom vom Thron Gottes ausgeht. Und das, wo er hinkommt, Leben bringt. Ins Tote Meer bringt er Leben. Und die Arme überall, er bringt einfach Leben. Und das sind natürlich alles Metapher, das sind Bilder für uns, um irgendwie den Heiligen Geist ein bisschen zu verstehen. Wir können uns ja sehr gut vorstellen, den Vater und den Sohn. Bei dem Vater gibt es ja viele Bilder, auch so im Internet und so mit einem alten Mann mit dem langen Bart oder so. Aber irgendwie ist es ein Vatertyp. Bei Jesus können wir uns am allerbesten vorstellen. Vielleicht Grabtuch von Turin. Gibt es jetzt Computeranimationen, wo man das so vorstellen kann, wie könnte der, der da drauf abgebildet ist, ausgesehen haben. Also wir haben so unsere Vorstellungen, in Europa sei europäisch, die Afrikaner sehen den wieder anders an und die Asiaten haben wieder andere Vorstellungen. Aber das ist so, aber dann ist der Heilige Geist. Und ich möchte eins eigentlich vorwegnehmen, der Heilige Geist, weil es ist natürlich eine Hilfe. Da kommt der Strom Gottes und man kann mit dem Fuß reingehen und hat alles unter Kontrolle, aber der Fuß wird nass. Hat eine Auswirkung auf den Körper, dass der vielleicht kalt wird, wenn der warm ist, weil wenn die Füße kalt werden, wird der ganze Mensch kalt. Kann ja passieren, ne? Oder dass du munter wirst und über Dinge nachdenkst. Du kannst bis zum Knie reingehen, dann stehst du schon anders drin und merkst seine Kraft, die Kraft des Flusses. Du kannst bis zur Hüfte reingehen und denkst, wow, da ist ja noch mehr da. Oder man kann sich völlig den Heiligen Geist übergeben und kann drinnen schwimmen. Aber der Heilige Geist ist nicht in eine Flasche Alkohol, wo man mal einen Schwupp nehmen kann, oder ein bisschen viel oder ein bisschen wenig. Der Heilige Geist ist eine Person. Leute, der Heilige Geist ist eine Person. Die Dreieinigkeit sind drei Personen. Der Vater, wir können es Ihnen gut vorstellen. Der Sohn, können wir uns vielleicht noch besser vorstellen. Und der Heilige Geist. Und die drei haben alles geschaffen. In Hiob lesen wir, dass wir durch den Heiligen Geist geschaffen wurden. Im 1. Mose 1, Vers 1, liest du schon, 1, Vers 1 und 2, die Erde war wüst und leer und der Heilige Geist schwebte, sagt Luther, vibrierte, sagt eine interlineare Übersetzung, über diesen eigentlich Chaos. Und dann sprach Gott und es kam Ordnung rein. Und das ist eine typische Sache, was der Heilige Geist macht. Er bringt Ordnung. Er hat Ordnung in mein Leben gebracht. Er hat Ordnung in meine Ehe gebracht. Der hat Ordnung, ja, bringt Ordnung in unsere Gemeinde. Der bringt Ordnung in den Leib Christi, denn er ist auch der Geist der Einheit, der echte Einheit schenkt. Unter Christen mit unterschiedlichen Erkenntnissen, unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten. Der Heilige Geist ist eine Person, das müssen wir wissen. Aber er ist so wesensgleich, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dass man nur von einem Gott sprechen kann. Das ist eine ganz einfache Lehre von der Dreieinigkeit, die auf dem zweiten Konzil festgeschrieben wurde. Da war ein Heiliger, ich habe heute davon in der Schule gelesen, also wie der Heilige Geist, ein roter Faden geht durch die ganze Bibel vom Heiligen Geist. Es ist wirklich ein roter Faden. Es beginnt mit der Schöpfung. Es geht schon weiter mit Josef, wo der Pharao sagt, der hat den Heiligen Geist. Das kann keiner wissen. Den machen wir zum Premierminister. Wenn so ein Mann uns leitet, dann kann es nur bergauf gehen mit Ägypten. Und recht hat er. Und das zieht sich durch Mose und Mose setzt 70 Älteste ein und Gott nimmt von dem Geist des Mose, von dem Heiligen Geist und gibt ihnen, dass sie befähigt sind zu leiten, dass sie befähigt sind, Verantwortung zu übernehmen. Und so zieht sich das durch. Saul, der erste König, wird vom Heiligen Geist erfüllt. Er ist unter den Propheten, die Leute sind überrascht was macht der Saul dort? Er gerät in Verzückung und er bekommt ein anderes Herz, sagt die Bibel. Das heißt nicht, er wird zur Marionette, aber er bekommt ein anderes Herz. Und es geht so weiter. David wird vom Heiligen Geist erfüllt, als er von Samuel gesalbt wird. Und er geht weiter und er geht nach Hause und er macht weiter seine Arbeit als Hirte und spielt Lobpreis. Aber die Berufung liegt auf ihn, er wird befähigt, in der Auseinandersetzung mit Goliath Israel zu einem großen Sieg zu führen, wo die Kriegsleute alle versagt haben. Wo also Verstand, Kraft, Ausbildung versagt, kommt der David an und er führt sie zu einem Sieg. Und so geht es dann mit dem Propheten weiter. Es geht bis zu Johannes den Täufer, der erfüllt ist vom Heiligen Geist und dadurch ein Wegbereiter Jesu sein kann. Joel, ein Prophet, sagt, es wird die Zeit kommen, da wird der Heilige Geist auf alle ausgegossen werden. Das heißt, jeder kann eine Beziehung zu der Person des Heiligen Geistes eingehen. Er kann sie eingehen oder ablehnen. Aber das Angebot Gottes, dass der Heilige Geist mit dir eine Beziehung eingeht, dass der in dir wohnt, das wird mal jeder Mensch haben können. Es wird auf alles Fleisch ausgegossen. Und die Mägde und die Töchter und Söhne und die Mägde und Knechte, die werden weissagen. Die werden erfüllt sein vom Heiligen Geist. Eine ungeheure Aussage. Weil damals Israel dachte, wir sind allein das heilige Volk und alle Verheißungen gelten nur uns. Und alles, was Heilsgeschichte ist, betrifft uns. Auf alles Fleisch heißt auf alle Nationen. Und so kenne ich auch heute geisterfüllte Schwarzafrikaner, geisterfüllte Schlitzaugen. Und die sagen wieder Großnasen, gibt es auch geisterfüllte. Also wo ich hinkomme, ist der Heilige Geist am Wirken. Und Menschen stehen mit dieser Person des Heiligen Geistes in einer Beziehung. Eine ungeheuerliche Aussage. Die war einfach ungeheuerlich. Petrus hatte auch damit zu tun. Er wurde auch vom Heiligen Geist erfüllt. Wir wissen, Pfingsten kam der Heilige Geist wie Feuerzungen und sie fingen an, in anderen Sprachen zu predigen. Das war das Erstlingsfest. Es waren viele Leute in Jerusalem. Und einige waren trunken im Heiligen Geist. Ich habe das mit meinen Augen gesehen, wie ein Mann, meine Lona ist dabei, ist meine Zeugin, wie ein Mann, der an schweren Sünden war, zu mir kam, in ganz schweren Sünden, auch auf der Gefahr war, Selbstmord zu begehen. Und er kam und er auf Anregung des Geistes zu mir, also ich hatte ihn besucht und er war nicht da und ich hatte ihm einen Brief hinterlassen und er kam dann und er sagte mir, dass er schon am Tag zuvor im Wald war und wollte sich erhängen. Und dann tat er Buße und dann letztendlich übernahm der Heilige Geist die Seelsorge mit ihm. Und aus den tiefsten Ängsten heraus sprach er und aus seinen Versagen heraus sprach er und immer wieder kam das Wort Gottes, danke Vater, du hast mir vergeben in Jesu. Und er wurde frei und war erfüllt vom Heiligen Geist vor unseren Augen und er war dann zum Schluss völlig betrunken. Es ist wie eine Apostelgeschichte. Also es war kein Unterschied zu einem alkoholisierten Menschen, er war völlig betrunken. Er hat nicht gebrochen, aber er war nicht fähig aufzustehen. Also es war nicht ganz so schlimm wie auf dem Oktoberfest jetzt. Aber er konnte nicht mehr aufstehen, er konnte nicht nach Hause fahren. Wir hatten damals ein kleines Haus, eine steile Treppe runterboxiert. Elona hat vorne die Füße gesetzt, dass er überhaupt die Treppe runterkommt. Das ist ein großer Kerl von hinten gehalten. Ich habe ihn auf dem Beifahrersitz eines Autos gesetzt. Es wäre unverantwortlich gewesen, wenn der gefahren wäre. Der war voll betrunken. Und wir mussten ihn ungefähr so 20 Kilometer nach Hause fahren, in seinen Ort. Und ich weiß noch, auf einer geraden Strecke, er sagte, oh ja, und müssen wir abbiegen. Ich sage, wenn ich das mache, machen wir einen Unfall. Also der voll betrunken. Ich habe ihn nach Hause gebracht. Seine Frau war keine Christin. Und es war schwierig. Also wir kamen mit ihm an. Wir haben geklingelt. Und er hat dann gesagt, hat eigentlich nicht gesagt, wir haben ihn reingeschleppt eigentlich. Und haben gesagt, wir müssen ihn ins Bett legen. Und haben Sie jetzt keine Angst, wir haben keine Party gefeiert. Wir haben den Ärger auch nicht runtergespült. Sondern, liebe Frau, auch wenn Sie es nicht glauben, aber es ist Gott. Sie kam daraufhin dann auch mit in unsere Gemeinde. Es war also sehr interessant, das zu sehen. Und so ist Pfingsten gekommen. Trotzdem haben sich die Apostel schwer getan. Die haben dann losgepredigt und sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Und sie fingen an, ihre schönen Gottesdienste zu feiern. Und sie fingen an, Barmherzigkeitsdienste zu machen. Bis dahin haben die es nie gemacht. aber die fingen an, Barmherzigkeitsdienst zu machen. Und sie dienten den Armen und Bedürftigen. Und sie haben Sachen verkauft, also ihr Herz war verändert. Die hätten das zuvor nie gemacht. Und im ganzen Volk haben sie Anerkennung gehabt. Die haben gesagt, schaut euch an, was die für eine Liebe haben. Und der Herr tat der Gemeinde täglich hinzu, das wünschen wir uns, dass solche Zeiten wieder kommen. Ich habe das erlebt in Erweckungszeiten, wo der Herr zumindest monatlich hinzugetan hat, hier im Erzgebirge. Ich habe es erlebt. Mit Zeichen und Wundern. Wo einfach, während ich gepredigt habe, Leute geheilt wurden. Die hatten also eine ganz gute Zeit, aber dann kam was Besonderes. Der Petrus, der betete, der war allein auf dem Dachboden und ein Hauptmann, ein Römischer, ein Heide, hatte eine Engelerscheinung. Das war ein frommer Mann. Unter den Heiden gibt es fromme Leute, auch unter den Moslems. Ich habe sie selber kennengelernt, die den Ramadan absolut ernst nehmen und die den Armen abgeben und die sich unheimlich sehnen nach Gott. Die unbedingt ins Paradies wollen, errettet werden wollen und denken, dass sie es mit guten Taten irgendwie hinkriegen. Die sind auch so gelehrt. Und das sind wirklich Leute, die echt Gott suchen. Das sind nicht irgendwelche radikalen Islamisten. Und so war einer der Hauptmann, ein Italiener, und er sehnte sich nach Gott und er gab den Armen Almosen. Gott liebt das, wenn wir Almosen geben. Er diente Gott, er diente dem Heiligen Geist, ohne dass er es wusste. Der kannte ihn einfach nicht. Aber er hört auf die Stimme Gottes, denn alles Gute, was wir tun, kommt von Gott, auch was die Heiden tun. Denn in den Menschen ist nichts Gutes, sagt die Bibel, und den Teufel erst recht nicht. So, und auf einmal kam ein Engel und sagte, hey, es gibt für dich Hoffnung, es gibt Errettung. Das wünsche ich mir unheimlich sehr für alle Ausländer, die herkommen, für alle, die aus Syrien kommen oder aus welchen Ländern sie auch sind, dass sie diese Botschaft hören und erfahren. Es gibt einen Gott, es gibt Hoffnung für dich, es gibt Leben. Das wünsche ich mir. Jedenfalls kam er hin und der Petrus hat gebetet und er hat auf einmal eine Vision. Er geriet in Verzückung. Ich habe es selber schon mal erlebt und konnte den Blick in den Himmel werfen und sein erstgeborenen Sohn, der gestorben ist als Baby, sehen als 17-Jähriger. Das ist eine außergewöhnliche Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ein Geschenk. Also er sah ein Tuch, was vom Himmel herabgelassen wurde, mit lauter unreinen Tieren drin. Und dann sagte eine Stimme, schlachte und iss. Und das war Blasphemie. Also was da die Stimme verlangte, war völlig gegen das Gesetz, gegen die ganze Prägung eines Petrus. Der Petrus hat gesagt, ich werde nie was essen, was unrein ist, was das Gesetz verbietet. Und da waren all diese Tiere drin. Und da sagte eine Stimme, was ich reingemacht habe, das nenne du nicht unrein. Und dann ging die Vision weg. Und er dachte darüber nach, was war das jetzt? War das der Geist von unten? War das der Geist von oben? Ich glaube, für ihn war es klar, es war Gott, der zu ihm gesprochen hatte. Und da klingelt es unten. Und der Heilige Geist sprach in seine Gedanken hinein, da unten ist ein Mann, geh mit ihm mit. Und er ging die Treppe runter und es war ein Heide. Und einem Juden war es verboten, mit einem Heiden zu gehen. Er machte sich unrein, wenn er sein Haus betritt. Absolut gegen seine gesamte Erziehung, gegen seine gesamten Überzeugungen. Jesus hatte immer gesagt, geht in alle Welt. Aber auf den Ohr waren die Jünger taub. Selbst noch nach der Taufe im Heiligen Geist. Die waren taub darauf. Weil, und das sage ich euch, wir sind alle geprägt. Du bist Lutheraner, du bist Adventist, du bist Pfingstler, du bist Katholik, du bist Orthodoxer. Ich weiß nicht, was du bist. Ich hoffe, du bist Christ. Aber wir haben unsere Prägung weg. Wir haben unsere Prägung weg. Und Gott hat es so zugelassen. Das hat Vorteile und Nachteile. Gott möchte, dass wir durch den Heiligen Geist eine Erweiterung erfahren. Für den Petrus war es sehr, sehr herausfordernd. Riesig herausfordernd. Denn er musste runtergehen und er ging jetzt mit dem Knecht des Hauptmanns mit. Und als er ankam, war der Hauptmann, seine Verwandten da, seine Freunde, denn er hatte jedem erzählt, wow, mir ist ein Engel erschienen. Und das war der Hammer. Und der Hauptmann, das war ein seriöser Mann. Alle wussten, das ist kein Spinner, der sich irgendwelche Mäntel vormacht, sondern der sucht echt Gott, der ist barmherzig, der gibt Opfer, der achtet den Gott der Juden, der ist echt auf der Suche. Und dann ist Petrus hineingegangen. Und dann fing er ihnen an, von Jesus zu erzählen. Und dann passierte was Unfassbares. Diese Heiden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie fingen an, so in Sprachen zu beten. Und der Petrus dachte, und die mit ihm waren, die hören ihn ganz richtig. Und er sagt, da kann ihnen jemand die Taufe verweigern, die Gott, den Heiligen Geist gibt. Und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Dann kam der Petrus zurück, der war völlig begeistert. Die ersten Heiden hatten sich bekehrt. Und er musste sofort zu seinen Kollegen kommen. Konzil, wo warst du? Das ist gegen das Gesetz. Und dann konnte er erzählen, du, Gott hat zu mir gesprochen, was ich rein nenne, das nennt ihr nicht unrein. Und sie hörten sich die Geschichte an und sagten, okay, das hat Gott getan. Dann hat es seine Richtigkeit. Und der Heilige Geist ist ausgegossen. Das bedeutet, er ist hier an der Statt von Jesu Christi. Der ist hier, der Heilige Geist, anstatt von Jesus. Er sagt zu seinen Jüngern im Johannesevangelium, es ist gut, dass ich weggehe, damit der Heilige Geist kommen wird. Ich sende euch einen anderen Beistand, einen anderen Tröster. Man kann Parakletos, so ist das griechische Wort, ganz unterschiedlich übersetzen. Ich sende euch einen anderen Beistand. Jetzt ist für mich die Frage, ist es richtig, willst du einen Schluck Jesu trinken? Klar. Man kann so ein bisschen mit Jesus leben. So, ich bin ja getauft, ich bin konfirmiert und ich gebe meine Kirchensteuer und vielleicht noch ein Kirchgeld und gehe zu Weihnachten in die Kirche. Da freut sich Jesus, Kindlein. Das ist vielleicht ein ganz kleiner Schluck Jesu. Aber man kann mit Jesus auch richtig eine Beziehung anfangen, sagen, Jesus, ich gehöre nicht mir selber, sondern ich gehöre jetzt dir. Und Jesus, mit dir will ich unterwegs sein. Deine Jüngerin, dein Jünger will ich sein. Jetzt sagt die Bibel, dass Jesus in den Himmel gegangen ist und Jesus sagt zu uns, das ist gut, dass ich in den Himmel bin. Denn wenn ich nicht im Himmel wäre, dann könnte ich dem Vater nicht bitten, dass der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist kommt und ist als an meiner Statt hier. Was meinst du, ist Jesus die Liebe? Hat er es bewiesen, indem er überhaupt Mensch wurde? Ich meine, der Himmel und Erde geschaffen hat, kommt auf diesen Planeten, kommt zu uns. Hätte sie können eine neue Erde schaffen, nochmal neu probieren mit Adam und Eva, vielleicht andere Namen geben, ist man vielleicht erfolgreicher. Und vielleicht so schaffen, dass sie nicht sich vom Teufel eingarnen lassen. Dass sie nicht, nee, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er uns alle schon gesehen. Das sind alle Gedanken Gottes, dich und mich, die Welt, Milliarden von Menschen und er liebt jeden Einzelnen. Meinst du, dass Jesus, wenn du sagst, Jesus, hilf mir, dass er an dir vorbeigeht, dass er sagt, na, dich liebe ich nicht? Hast du eine gestörte Beziehung zu Gott? Gott liebt jeden Menschen. Ich weiß aus erster Hand von dem Gefängniswärter von Berlin-Spandau, den ich persönlich kannte, der ist mittlerweile verstorben, dass sich Rudolf Hess bekehrt hat, als er sich hingekniet hat und gesagt, Jesus, komm in mein Leben, dann kam er auf einen, der Massenmorde und Krieg mit zur Verantwortung hat, auf einen Kriegsverbrecher und hat ihm neues Leben gegeben und wir können im Himmel uns darüber dann mit ihm, muss dann wieder höher stellen, unterhalten. Wenn einer sagt, Jesus, hier bin ich, und wenn er ein Mörder ist und neben Jesus am Kreuz hängt, was sagt Jesus? Was sagt Jesus? Das hat er vielleicht nie gesagt, schön, dass du am Kreuz hängst, aber heute noch werden wir gemeinsam im Paradies sein. Das sagt er zu einem, der hat nichts dafür geleistet, das war wirklich ein Mörder. Der hat nur gesagt, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagt er, wahrlich, heute werden wir noch im Paradies sein, du bist nicht verloren. Dein Leben ist nicht sinnlos gewesen, obwohl du ein Mörder bist. Und damals hat man Mörder gekreuzigt. Jesus war eher eine Ausnahme. Den wollte Pilatus eigentlich auch nicht kreuzigen lassen, weil er wusste, er ist erstens unschuldig und zweitens, er hatte nichts begangen. Das war die allerletzte Todesstrafe. Also, und jetzt ist der Vater und der Sohn sind eins. Der Vater ist die Liebe, er hat seinen Sohn gegeben. Jesus ist die Liebe. Der Heilige Geist ist die Liebe. Wenn du heute sagst, Heiliger Geist, du bist eine Person, du bist anstatt von Jesu her, ich will mit dir leben, ich will eine echte Partnerschaft, dann wird er kommen. Er wird hundertprozentig dich erfüllen und wird eine Partnerschaft mit dir anfangen. Wisst ihr, wir hatten vor kurzem, also schon eine Weile her, haben wir ein Pastorennetzwerk bei uns. Und das Pastorennetzwerk ist ja schön, es gibt immer Kaffee und es gibt Semmeln und wir haben viel zu reden. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde, manchmal ein bisschen drüber und dann geht's los. Da haben wir eine Lobpreiszeit. Pfarrer, Jugendworte, Pfingstler, Lutheraner, bunt gemischter Haufen. Alle lieben sie Jesus. Das ist immer ein Bautzen in der Schmiede. Neuerdings, weil das so zentral ist, ein bisschen ökumenisches Begegnungszentrum. Und da waren wir zusammen und ich war dran, dass wir dann, nachdem wir eine Lobpreiszeit haben und ein Gebet für unser Land und so einige Dinge, dass dann ein Impuls gegeben wird. Wir haben uns fest vorgenommen, wir wollen uns nicht gegenseitig anpredigen, weil wir predigen alle und das ist immer so eine Gefahr. Aber wir geben einen Impuls rein und denken drüber nach. Und ich war dran, weil ein Pfarrerkollege das versäumt hatte, sich vorzubereiten und mir am Vorabend gesagt hat, ich habe mich nicht vorbereitet und Udo, du bist doch Charismatiker, du brauchst dich ja nicht vorbereiten. Das geht nicht. Und so lag ich schlaflos im Bett neben meiner Frau. Was? Doch, eine Weile lag ich schlaflos dort, du hast es nicht gemerkt. Ich habe getan, als ich schlafe, aber ich habe auch nicht geschlafen. Weil ich bin ja Charismatiker und ich habe gesagt, Herr, ich hätte es doch ganz gerne, wenn ich jetzt schon wüsste, was ich morgen, wenn ich aufstehe, mir das zum Frühstück fahre und dann sage. Und dann bekam ich die Idee und ich bin zu meinen Kollegen gekommen und sage, es ist doch seltsam in der Bibel, der auferstandene Jesus kommt zu seinen Jüngern hin, haucht sie an und sagt, nehm hin den Heiligen Geist. Ab um wenig später, vor seiner Himmelfahrt zu sagen, ich befehle euch, Jerusalem nicht zu verlassen, bis ihr den Heiligen Geist bekommt. Das steht wörtlich drin. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Im Vers 8 sagt er, damit ihr Kraft bekommt, meine Zeugen zu sein, wirklich als Christen zu leben. Und dann, es ist ein bisschen später, sind die zusammen und sie beten, weil sie ein Problem haben. Und sie beten darum und sagen, als Petrus zurückkommt und es wird ihm gedroht und die sollen das Evangelium weiter sagen sie, oh Gott, gib uns Kühnheit, dass wir das Evangelium weiterhin, auch wenn die Pharisäer dagegen sind, weiterhin mutig verkündigen. Und da bebt die Stätte, wir hatten es gerade gesungen, und sie werden wieder erfüllt vom Heiligen Geist. Da habe ich gesagt, liebe Pastorenkollegen, irgendwie funktioniert es wohl nicht so richtig. Jesus haucht an und dann sagt er, du musst den Heiligen Geist kriegen. Hat wohl nicht geklappt. Dann kommt der Heilige Geist, die sind auch mal betrunken und dann ist es wieder weg und dann erbebt die Stätte wieder aufs Neue. Das war natürlich eine steile Vorgabe. Das war eine super schöne Diskussion. Dabei kann man nur lernen, wie die Einzelnen das sehen. Und die Theologen sind sich einig, dass das eigentlich die Bekehrung ist. Dass wenn du hier bist und an Jesus glaubst, dann hast du schon eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Denn ohne den Heiligen Geist, er öffnet der Welt die Augen, dass sie Jesus sehen können. Dass sie sehen können, was ist Sünde, was ist Gericht. Der Heilige Geist ist dir schon begegnet. Du weißt schon, wer er ist. Denn er war dieser Gedanke, der gesagt hat, du bist ein Sünder, du brauchst Jesus. Der gesagt hat, komm, steh auf, komm zu Jesus. Es gibt eine Transzendenz. Es gibt einen Sinn in diesem Leben. Das war der Heilige Geist. Und er hat dich angehaucht. Das war die Bekehrung, wenn du so willst, der Jünger. Und dann kommt der nächste Schritt und das ist Pfingsten. Und die haben gesagt, wir brauchen den Heiligen Geist. Die haben ja 40 Tage gebetet. Die haben gebetet um den Heiligen Geist, ohne so richtig wissen, was es ist. Und haben gesagt, Jesus ist weg, Himmelfahrt, aber wir brauchen was. Und sie haben gebetet und gebetet. Und dann kam der Heilige Geist. Und sie fingen an zu beten und zu predigen und sie waren verändert. Wie lange ist es zwischen Himmelfahrt ist länger? 10 Tage. Also braucht man gar nicht lange beten. Zwischen Jesus auf Ostern und Pfingsten. Aber es sind 10 Tage. Sie haben also 10 Tage gebetet und dann kam der Heilige Geist und Petrus steht auf, der eigentlich 40 Tage zuvor Jesus verleugnet hatte und der steht auf und erhält eine radikale Predigt, die eigentlich mein psychologisches Schullehrer nie machen sollte. Ihr habt Jesus ans Kreuz gebracht und so. Aber ihr sollt wissen, er ist auferstanden und es ging den Leuten durchs Herz. Weil der Heilige Geist sprach durch Petrus. Und es hat alles verändert. Das heißt nicht, dass Petrus jetzt gut drauf war und seitdem keine Fehler mehr gemacht hat. Später hat er geheuchelt. Er wird von Paulus zurechtgewiesen. Er ist nicht eine Marionette geworden, sondern er musste noch viel lernen. Und das ist es, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann fangen wir an, wir laden ihn ein. Vielleicht gehen wir erstmal mit den Füßen rein und lernen ihn mal so kennen. Und dann sind wir bis zum Knie drin. Wir müssen Vertrauen haben in ihn. Wir müssen sagen, hey, das Wasser trägt bis zur Hüfte. Und dann fangen wir ein Leben mit dem Heiligen Geist an. Könnt ihr das verstehen? Und der Heilige Geist ist eine Person. Jesus sagt, er ist an meiner Stadt hier. Es macht keinen Unterschied, ob du mit Jesus gehst oder den Heiligen Geist, weil es ist Gott. Jesus sagt, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch weitergeben. Er wird euch erinnern, er wird euch meine Lehre lehren. Er wird euch im Alltag beistehen. Das hat alles nichts mit meiner Vorbereitung zu tun. Ich werde ein paar wenige Stellen hier vernehmen, weil ich habe die ganze Zeit Bauchschmerzen gehabt. Als ich an meine Predigt dachte, als ich so gemerkt habe, wie geht der Abend ab. Aber ich habe gemerkt, dass du verstehen musst, wenn du mit Jesus leben willst, dass dann lade den Heiligen Geist ein. Er ist eine Person. Er gießt die Liebe des Vaters aus. Wie viele Menschen rennen durch die Gegend und sagen, meine Mama und mein Papa hatten mich nie lieb. Und das ist ein Riesenloch und das kann kein Mensch füllen. Das sind Leute, die, wenn du denen begegnest, ich kenne genug, die wollen immer mit mir zusammen sein, die wollen, dass ich sage, dass sie toll sind, dass sie schön sind, aber es reicht nicht aus. Die wollen Anerkennung haben, man kann sagen, 100 Mal, du bist toll, aber es reicht einfach nicht. Warum? Das ist eine Riesenverletzung. Wenn der Papa dich nie auf dem Schoß genommen hat, sagt, du bist meine Tochter, hey, du bist die Prinzessin. Wenn der Vater nicht gesagt hat, ich bin stolz dich, dass du mein Sohn bist. Ein besseres Kind konnte ich mir nicht wünschen. Als ich Christ geworden bin, habe ich angefangen, so mit meinen Kindern zu reden. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, hey, ich krieg's manchmal in den Kopf, dass du gerade meine Tochter geworden bist. Hey, ich habe am Volltreffer gelandet. Das hübscheste, tollste Mädel, was es überhaupt gibt. Und das gibt Gott mir. Ihr müsst sie heute mal kennenlernen. Ich sage, ich hätte mal sollen nicht ganz so Gas geben, die ist unheimlich selbstbewusst. Und wenn du das nicht gehabt hast, dann tut es mir leid für dich, aber Gott ist dein Vater und der will dich, der kennt dich, er liebt dich. Er hat Jesus für dich gegeben, Jesus schickt dich nicht weg, sagt, komm her, ich verstehe dich, ich weine mit dir, aber ich will dein Vater sein und ich will da einen Boden reinbringen in dieses Fass ohne Boden. Da bin ich mir ganz sicher. Es geschieht durch den Heiligen Geist. Wenn du jemanden kennst, der so drauf ist, dann bete für ihn. Und diene ihn. Ich diene auch Leuten, wo kein Boden drin ist, wo es immer wieder durchfällt. Gott liebt das, wenn wir dienen. Wenn wir Menschen Liebe weitergeben. Er liebt es einfach. Wir haben Arme und Bedürftige. Ich vermute, einige werden ein Leben lang so verbringen, dass sie sich von uns verwöhnen lassen. Dass sie zu allen unseren Veranstaltungen kommen, wo es Kaffee und Kuchen gibt. Und da gibt es viele bei uns. Komm zu uns, jeden Monat kannst du Kaffee und Kuchen kriegen, kostenlos. Und nette Gespräche. Und Menschen, die dich ernst nehmen, die dich trösten. Ein toller Dienst, macht Spaß. Das ist der Dienst Gottes, der ist nur am Trösten bei uns. Der ist nur am Ermutigen bei uns. Na? Das ist der Dienst Gottes. Ja, das ist der Heilige Geist, der uns dabei hilft. Der will, die Liebe Gottes, des Vaters ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist erinnert uns alles. Der erinnert uns, wer wir überhaupt in Christus sind. Und die Ilona, der Heilige Geist und die Ilona erinnern mich. Ich sage mal, was bin ich für ein Düssel? Und Ilona, aber es kommt wie aus der Pistole. Den Augenblick, wo ich sage, denke ich, sagt der Heilige Geist, du bist kein Düssel, du bist ein geliebtes Kind Gottes nämlich und du bist befreit und geheilt und wiederhergestellt und alles drum und dran. Und Ilona sagt, du bist kein Düssel. Also es kommt, das ist fast gleichzeitig mit dem Heiligen Geist. Es liegt vielleicht daran, dass der Ilona mit dem Heiligen Geist erfüllt, der Heilige Geist durch Ilona zu mir spricht. Der spricht nämlich durch Menschen. Ja. Also der Heilige Geist gibt uns Befähigung, bis in handwerkliche Befähigung rein. Der hilft, ich habe es heute erzählt, bei Prüfungen. Ich wurde im Marxismus-Leninismus geprüft, du auch? Wer wurde, du? Welche Zensur? Mündlich. Eins?
Ja, mündlich. Nur mündlich.
Mündlich. Es gibt seltsame Menschen, ich hatte auch nur eins. Aber ich weiß bis heute nicht, was Wissenschaftliches an den Kommunismus. Trotzdem eins. Aber es war eben beim Musikstudium, Hochschulstudium Pflicht, dass ich im Hauptfach Trompete was vorspielen konnte, dass ich auch darüber Bescheid weiß oder wenigstens so tue. Aber der Heilige Geist hat mir geholfen. Also der kann dir in der Schule helfen, der kennt sich aus. Der Heilige Geist ist ein Ermutiger. Der Heilige Geist verherrlicht, ich habe schon gesagt, Jesus, der Heilige Geist lässt uns manchmal auf dem Wasser gehen. Der Heilige Geist ist es, der in Jesu Namen die Heilung vollbringt. Der Heilige Geist ist es, der die Bibel erklärt. Der Heilige Geist ist, der dich dir selber erklärt, wer du bist. Weil die meisten Menschen leben auf dieser Erde und kriegen nie raus, wer sie sind. Das ist wirklich wahr. Wer bin ich? Das ist eine große Frage. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Ich wäre nie drauf gekommen, dass ich ein Pastor werde, in einer Gemeinde predigen würde. Ich bin zur Not aller 6 Wochen in die Kirche gegangen, bevor ich zum Glauben kam. Und habe gedacht, ich muss irgendwie Gott Genüge leisten. Und ich hatte wirklich mit jedem Theologiestudenten Mitleid bei der Armee. Ich hatte zutiefst Mitleid, weil ich dachte, das ist das Allerletzte, was man machen kann, jedenfalls zur DDR-Zeit. Heute verdient man ja wenigstens, aber damals hat man immer anständig verdient. Und ich dachte, und dann den Leuten hinterher rennen, das ist so das Allerletzte, was man machen könnte. Wenn Gott zu mir gesagt hat, Udo, du bist eigentlich der geborene Prediger. Ich hätte gesagt, Gott, irgendwie kennst du mich nicht. Und Gott hätte zu mir gesagt, mein lieber Udo, du kennst dich nicht. Weil du nicht freigesetzt bist, weil du gar nicht weißt, was in dir schlummert, zu was ich dich gebrauchen will und wie ich durch dich wirken will. Durch meine Bekehrung und durch die Taufe im Heiligen Geist ist es geschehen. Liebe Leute, jetzt kommt meine Predigt. Die steht im Römer 12, Vers 1 bis 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Jetzt geht's los. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das, finde ich, ist eine Riesenherausforderung, oder? Die meisten Leute denken wie die Welt, lesen sich die Zeitung durch, hören sich die Nachrichten an und sagen, oh Gott, unser Land wird islamisiert. Ja, wenn sie sich nicht bekehren, vielleicht. Vielleicht ist es Gericht, vielleicht ist es kein Gericht. Wir hatten jetzt auch wieder so ein Pastorentreffen und die Meinungen waren ganz unterschiedlich. Wir haben auf Kosten der dritten Welt gewohnt, es könnte Gericht sein. Es könnte eine Riesenchance sein, ich bin mehr der Letztere, sage ich, Riesenchance. Ich sage, hey, es kommen Leute her, durch die Gott in Erweckung nach Deutschland bringt. Aber das ist meine steile Behauptung. Denn er wird ihnen begegnen. Es geht darum, dass wir geistliche Autorität nehmen, dass wir nicht der Welt gleichgestellt sind, in diesem Punkt, in vielen anderen Punkten auch. Sondern dass wir sagen, Gott, was sagst du dazu, zu den Asylheimen nebenan? Berg und Berg begegnen sich nicht, Problem und Problem, aber Mensch und Mensch. Und ich war in muslimischen Ländern und ich bin durch Serbien gereist, Kosovo gereist, als die Häuser brannten, als man noch geschossen hat. Ich kenne persönlich Leute, habe erlebt, wie Gott Moslems begegnet, wie er sie liebt, wie dich und mich. Und Gott will uns in vielen Dingen eine andere Perspektive geben. Unser Leben in dieser Welt wird bestimmt von interessanten Dingen, von spannenden Dingen. Das wollte ich eigentlich alles ausführen. Von lustvollen Dingen. Ja? Von humanitären Dingen. Wie jetzt in den Flüchtlingslagern und was es gibt. Da gibt es viele humanitäre Aktionen. Von witzigen Dingen, oder? Olsenbande und so. Von bösen Dingen. Wie IS zum Beispiel, oder? Also, das wollte ich alles ausführen, das mache ich jetzt nicht. Das Grundprinzip dieser Welt ist aus eigener Kraft. Und viele Christen nehmen so dahin, die haben ihr Leben Jesus gegeben. Jesus sagt, ich gehe in den Himmel und ich schicke den anderen Tröster, den anderen Beistand, den anderen Lehrer, ja, der dich leiten will, der dein Freund sein will. Und man lebt aus eigener Kraft und lässt den Heiligen Geist sein. Und denkt, das ist bloß so ein Kribbeln mal oder das ist bloß irgendwas. Das ist aber nicht die Wahrheit. Jesus sagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, Geist. Ich habe immer mal, weil wir sind so ein bisschen Luther geprägt, die neue Genfer Übersetzung, die bringt das immer sehr gut rüber, sehr oft sehr gut rüber. Natürliches Leben bringt was? Also wenn wir jetzt über die Flüchtlingssache reden und wir denken natürlich drüber, wird es natürlich in verstandesgemäßer Schluss kommen. Und da kann richtig oder falsch sein, du weißt es nicht. Die einen sagen so oder so. Die Angela Merkel sagt so, der bayerische Ministerpräsident sagt so, der ungarische sagt was ganz anderes. Also was ist denn richtig? Deine Kollegen sagen das und jenes. Gestern beim Familientreffen, die reden das oder das. Aber was Geist ist, das ist von Gott. Das Gleiche. Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist? Nichts. Ist wenig, nichts. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Das heißt, ich kann gar nicht so weiterleben. Also, wenn wir als Christen die Nachfolge Jesu ernst nehmen, wir brauchen den Heiligen Geist, wir haben es einfach nicht drauf. Da gibt es jede Menge Bibelstellen. Römer 7, Vers 18. Denn ich weiß, sagt der Paulus, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, das Gute tun. Die guten Vorsätze zu Silvester. Aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Deswegen haben wir nächstes Jahr wieder gute Vorsätze und immer hat man gute Vorsätze, weil man schafft es ja immer nicht. So ist man auf Silvester immer gewappnet mit guten Vorsätzen. Genfer Übersetzung, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Hey, aber Jesus hat mich befreit, er ist für mich gestorben. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, ich will ja, ich habe Jesus lieb, ich will ihm ja folgen, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Es geht weiter, Römer 8, Vers 6. Das aber fleischlich gesinnt sein, ist der Tod. Es geht ja nicht um Sterben und Hölle und so, es geht darum, wie Paulus so sagt, steh auf von den Toten. Steht auf, erheb dich. Leb nicht wie die Welt. Hey, wir haben eine Verantwortung. Als ich so richtig in die Krise kam wegen den Flüchtlingen und darüber nachgedacht habe, und auch in Soland haben sie jetzt ein Heim eröffnet, im Ortsteil Wersdorf, und dann kamen die ersten Familien an, da waren wir alle begeistert, und dann kamen die ersten, 10, 15 Jugendlichen an. Dann sah die Welt schon ganz anders, auch bei allen Mitarbeitern. Dann kam eine ganz starke Ernüchterung erstmal. Ja? Und da habe ich mit Leuten geredet und habe gesagt, nee, hey, wir haben eine Gottessicht und wir werden aufstehen und wir werden Autorität übernehmen und wir werden sagen, wir werden im Namen Jesu beten und im Namen Jesu kannst du nur durch den Heiligen Geist beten, weil du sonst nicht weißt, was Jesus sagt dazu. Im Namen Jesus, die Dinge geschehen immer. Klar, wir können ganz schnell sagen, im Namen Jesu, aber es muss ja nicht im Namen Jesu sein. Es kann mir jemand meine Checkkarte klauen und sagen, im Namen Udo Knöfel habe ich hier was ab, aber es ist nicht in meinem Namen. Und wenn er die Geheimnummer nicht kennt, dann kann er es dreimal probieren und dann war es das. Hehe. Und so sind viele Christen dabei und sagen, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Im Namen Jesu kannst du beten, wenn Gott zu dir gesprochen hat. Und dann wird es funktionieren. Und da würde ich überraschen. Die Entsprechung dazu, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur bringt, will, bringt Tod. Was wird der Feind versuchen? Der wird versuchen, dass du immer auf der fleischlichen Ebene bleibst. Was sind Tatsachen? Was sind meine Fähigkeiten? Was kann ich tun? Wie bin ich gerade drauf? Was sind meine Gefühle? Aber der Heilige Geist will die Führung übernehmen. Der Heilige Geist will uns von dieser Ebene wegholen. Deswegen, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Das bedeutet, ich möchte die Taufe im Heiligen Geist. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass er ein Tempel des Heiligen Geistes sei? Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes in dem Blut, ihr so reingewaschen würdig, ein Ort der Gegenwart Gottes zu sein. Macht es ja nicht so schwer. In eine Partnerschaft mit Gott einzugehen durch den Heiligen Geist. Er ist wesensgleich mit dem Vater. Es ist sein Zeitalter. Du bist dazu berufen. Lass dich von ihm erfüllen. Im Prinzip, geh mit ihr in eine Partnerschaft ein. Ich habe es heute den Schülern gesagt, deine Bekehrung ist eine Bankrotterklärung. Du sagst, all mein frommes Gemache rettet mich nicht. Ich bin als Baby getauft, das ist nicht schlecht. Meine Eltern wollten mich zu Gott bringen. Ich bin jedenfalls getauft, als Baby oder als Erwachsener. Wurscht. Ich bin getauft erstmal. Ich stell mich dazu. Ich bin konfirmiert oder kommuniert oder irgendwas anderes. Ich will mit Jesus gehen, okay. Ich bezahle Kirchensteuer wegen mir. Aber das rettet mich nicht. Ich gehe in den Gottesdienst, ich merke, es rettet mich nicht. Du kommst an den Tag, wo du sagst, ich brauche diesen Jesus, jedenfalls war es bei mir so, weil ich bin ein Sünder, was habe ich anderen Menschen angetan, wie habe ich vor Gott und der Welt gesündigt. Es geht auf keine Kohort, ich gehöre ans Kreuz. Eine Bankrotterklärung, ich werde nicht gerecht aus meiner Kraft. Und die Taufe im Heiligen Geist, das Erfülltwerden des Heiligen Geistes, ihn in den Tempel hineinzulassen, das ist deine Sache. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, wenn du Jesus eingeladen hast. Dann bist du ein Ort der Gegenwart Gottes, da ist alles Gute möglich. Dann bist du gewaschen in sein Blut. Aber ob du die Türe aufschließt, das ist dein Tempel. Paulus sagt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist die Frage. Du kannst ein schöner Tempel sein, der kann leer stehen. Der Tempel in Jerusalem hat auch jahrelang leer gestanden. Sonst hätten die Römer den niemals zerstören können. Das war ein Heiligtum. Aber da war Götzendienst, alles Mögliche, und dann war der Tempel entheiligt. Da stand zwar noch ein schöner Tempel da, aber der konnte einfach zerstört werden. Du kannst einfach ein schöner, netter Christ nach außen sein, du kannst ein schönes Gebäude sein, du kannst bereitet sein, aber die Frage ist, dass du sagst, komm, Heiliger Geist, erfüll mich. Ab heute will ich mit dir leben. Und das ist auch eine Bankrotterklärung. Und zwar eine Bankrotterklärung in der Form, dass du sagst, ich kann Gott aus meinen Fähigkeiten nicht dienen. Und mit der IS, jetzt sehen wir das, wir sehen das mit den Flüchtlingen jetzt, was soll ich für eine Haltung haben? So eine humanistische Haltung, kommt alle her. Ihr dürft alle über die Grenze kommen ohne Ausweis, ihr könnt die alle wegschmeißen, egal wo ihr herkommt, ihr seid jetzt alle Lügner, liegt ja die ganze Bahnstrecke voll Ausweise, ihr dürft Waffen mitbringen, kontrolliert euch keiner. Soll man so eine Haltung haben, Hauptsache ihr seid hier. Und die Wirtschaft freut sich, wir brauchen ja auch, wir haben so viele Kinder abgetrieben, wir brauchen auch, ja, die Wirtschaft hat große Interesse daran, dass junge Leute ins Land kommen. Das ist Fakt. Was soll ich für eine Haltung haben? Was soll ich sagen? Nee, also ich gehe auf die Straße mit Pegida, das lassen wir uns nicht gefallen. Und die haben jetzt schon Anträge gestellt, wie viele Moscheen gebaut werden, das kommt nicht in die Tüte. Also da gehe ich raus, ich will Deutschland retten. Welche Meinung willst du haben? Eine humanistische, eine ganz, wie ich zuvor hatte, so eine ganz rationelle Meinung. Ne? So weit wollte ich kommen zurück. Ach, ich bin nicht so weit gegangen. Also wir gehen nochmal durch. Aber welche Meinung hast du? Ja, das wollte ich haben. Also schnell gewesen. Die ist in Meinung. Genau. Bist du bloß auf Tatsachen aus? Was sagen die Medien? Die sind auch irgendwie gleich linksliberal geschalten. Also wie ist es denn überhaupt? Ich kenne eine Journalistin, die darf gar nicht mehr alles drucken. Das gibt es eine Zensur, damit das Volk nicht beunruhigt wird. Also wo bist du? Und dann gehe ich hin und sage, Heiliger Geist, was sagst du? Und der Heilige Geist sagt, Erschütterungen sind immer gut. Das Schlimmste ist, wenn Leute satt und selbstgefällig dahin leben und so tun, als wenn sie ewig leben. Erschütterungen sind gut. Und glaubst du, dass ich Menschen begegnen kann, dass ich ihn Erweckung bringe? Und dann sprach der Heilige Geist zu mir, mittelst in diese Hippie-Bewegung rein, die damals die bürgerliche Welt erschüttert hat. Bei uns, nö, gab es Oberhippies, was solche Osthippies, aber die echte Szene war ja in Amerika, wo die Sabine Ball war. Tausende Hippies mit Drogenpartys und sonst was. Und dort rein kam die Jesus-People-Bewegung und hat gesagt, ich sehe euren Hunger nach Leben. Und sagt, da kannst du dir vorstellen, dass ich mittelst hineinkomme in Asylheime, dass ich, denn die hier auf der Flucht sind, die auch die Nase voll haben vom Islam teilweise, weil sie sich gegenseitig umbringen, die Fragen sind, ihnen begegne als lebendiger Gott. Ich sage, ich kann mir das vorstellen, Gott. Und dann sagt er, ja, oder kannst du mir vorstellen, dass ich durch dich tue, dass ich durch die Christen tue. Das ist immer schon schwieriger. Sagt er, ich will es tun. Aber steht auf als Erstes und betet. Sagt, das ist unser Erzgebirge. Wir nehmen hier Autorität. Betet, geleitet vom Heiligen Geist. Lasst euch senden mit euren Gaben. Und ihr werdet sehen, dass Gott Großes tut. Erschütterungen, die sind immer gut. Wo es aus unserer Kontrolle geht. So, damit bin ich soweit, dass ich sage, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und wandle im Heiligen Geist. Die Bibel sagt, wenn ihr im Heiligen Geist lebt, manch einer von uns, und deswegen muss der Boden immer wieder erschüttert werden, lebt zwar im Heiligen Geist, ist im Heiligen Geist getauft, aber lässt den Heiligen Geist einen guten Mann sein, in Anführungsstrichen, eine gute Person sein. Lebt so dahin, ja, spricht er nicht in Sprachen, es wird dann wieder hochgeholt, Gott sei Dank. Dass man sagt, ich will anfangen, auch mit dir zu leben. Weißt du, wenn du dich bekehrst, dann fängst du ein Leben mit Jesu an. Ich sage manchmal, ich bekehre mich jeden Tag. Also ich sage jeden Tag, neu, Herr, ich will mit dir leben. Es gibt diese Urbekehrung, die ich habe. Manch einer ist auch reingewachsen und sagt, Jesus ist mein Herr. Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, aber er ist mein Herr. Soweit ich denken kann, ich habe ihm immer vertraut, ich liebe ihn. Halleluja! Andere haben so ein dramatisches Erlebnis, wie ich es bei der Armee hatte, bei der kommunistischen Armee. Ist unterschiedlich. Und dann fängst du an mit Jesus, du lernst ihn kennen, du fängst an, wenn du erfüllt wirst vom Heiligen Geist, das ist eine Person, ich trinke da einen doppelten oder bin ich ein bisschen high oder irgendwas und dann trinke ich wieder mal einen Schluck. Nee, der Heilige Geist ist eine Partnerschaft. Du sagst, Heiliger Geist, ich fange jetzt eine Partnerschaft mit dir an. Und dann wirst du mich lernen und du wirst mich aus meinen Prägungen, die einengend sind, wie das beim Petrus war, rausholen. Du wirst mich in die Freiheit führen. Du wirst mich in Einheit mit anderen Christen führen. Du wirst mir zeigen, wer ich selber bin. Und du wirst in der Kraft Gottes vorwärts gehen und die Furcht verlieren. Denn Furcht ist nicht im Heiligen Geist. Wisst ihr das? Und du wirst wirklich ein Kind des Reiches Gottes sein. Denn Paulus sagt, Essen und Trinken ist nicht das Reich Gottes. Auch nicht hier auf der Erde. Essen und Trinken nicht. Und da geht es um religiöse Dinge eigentlich bei diesen Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist führt uns hin, dass wir eine gute Beziehung zu Gott haben, gerecht vor ihm stehen, durch das Blut Jesu, dass wir echt mit Jesu leben. Nummer eins. Nummer zwei, dass wir Frieden haben. Mittels wurde der Friede geraubt und vielen Menschen geraubt wird. Du kannst schon ein Licht sein in dieser Welt, weil du erfüllt bist vom Heiligen Geist und Frieden hast. Und sagst, Gott steht drüber, ich habe Frieden. Und ich stehe hier und ich nehme Autorität und ich bete im Namen Jesu und ich weiß, Gott steht über den Dingen. Und dritte, du hast Freude. Eine tiefe innere Freude, wo sich viele Menschen nachsehen. Begründet in Christus. Leute, wir sind das Salz und Licht dieser Welt. Darüber wollte ich auch predigen. Das habe ich mitgebracht. Das ist ein ganz gutes Beispiel für Salz und Licht. So sollten wir sein. Erstmal muss der Deckel der Sünde ab. Dann muss das Akku hier eingesetzt werden, das ist nämlich mit Batterie. Das ist der Heilige Geist, das Kraft da, sonst würde sicher nichts passieren. Ja, obwohl Jesus dich schon zu Salz und Licht gemacht hat. Licht hat das Ding auch. Also, wir sind Licht und Salz dieser Welt. Noch jemand? Das habe ich mir schon gedacht. Du bist Licht und Salz dieser Welt. Aber versteht ihr, ohne Kraft, und Jesus sagt, verlass Jerusalem, ohne Kraft passiert nichts. Und das Akku muss immer wieder aufgeladen werden. Muss immer wieder aufgeladen werden. Das heißt, wir haben Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der uns Kraft, Weisheit gibt. Amen. Das war eine andere Predigt als geplant. Aber ich hoffe, es dient uns irgendwie. Gibt es dazu Fragen?
Also die eine Sache, denke ich, ist nochmal gut. Der Petrus, der konnte mit dem Heiligen Geist sündigen. Wie geht denn das? Und dann gibt es das, dass der Heilige Geist bloß bis zu den Füßen geht, bis zum Knie. Und ich glaube, darüber herrscht ganz viel Unklarheit. Manchmal denkt man, Mensch, ich habe doch einen Heiligen Geist und jetzt geht mir doch wieder was so und jetzt geht das nicht alles glatt oder das verstehe ich überhaupt nicht.
Also man sieht, dass man keine Marionette wird. Auch der Petrus konnte sich immer wieder entscheiden. Und das merke ich auch in meinem Leben, dass ich habe ja auch Herausforderungen als Pastor. Als Pastor hast du mehr als genug Herausforderungen, vor allem mit Menschlein. Und mit Menschlein hat man die meisten Herausforderungen. Ne? Mit den Nachbarn oder mit den Geschwistern in der Gemeinde und das und jenes Problem. Und ich merke auch, dass mir Ungerechtigkeit geschieht. Und ich kann mich entscheiden, wie reagiere ich jetzt? Wie reagiere ich darauf? Ich merke, der Heilige Geist sagt, komm, oder sei jetzt ruhig. Oder komm, sprich jetzt. Manchmal muss man sich überwinden. Oder geh hin und entschuldige dich. Und jetzt kann man das tun oder nicht tun. Desto mehr man den Heiligen Geist vertraut und sich treiben lässt, und da kommt Leben rein, ist, Heiliger Geist, ich würde es jetzt nicht machen, aber ich tue es, weil du zu mir gesprochen hast. Nie religiös wahnsinnig, du hast gesprochen. Und der Heilige Geist bewegt sich ja auf der Ebene der Bibel. Der wird dir nie was sagen, was gegen die Bibel ist. Aber dass er hingeht, dass wir hingehen und vergib, oder dass ich in Konferenzen sitze und sage, Udo, sei jetzt ruhig, oder Udo, steh jetzt auf, du hast ein Zeugnis. Oder Udo, dieses und jenes, predige jetzt so oder weiß ich was. Das ist der Heilige Geist. Und ich kann lernen, mich ihm immer mehr anzuvertrauen. Und der Heilige Geist erwartet nicht, dass du sofort losrennst, rein und sagst, so Heiliger Geist, ab jetzt bin ich getauft im Heiligen Geist und jetzt mache ich alles, wie du bist. Du musst erstmal ihn kennenlernen, seine Stimme. Du musst ihm erstmal vertrauen lernen. Das fängt eben an, dass du erstmal mit den Füßen vorsichtig reingehst. Deswegen dieses Bild. Vorsichtig. Ne? Und sagst, Heiliger Geist, wer bin ich? Oh, du bist ja sanftmütig. Du kennst mich ja. Du hast mich ja lieb. Du missbrauchst mich ja nicht. Viele Leute haben Angst vor Missbrauch, geistlichen Missbrauch oder irgendwas. Und dann sagst du, wow, ich habe die ersten Erfahrungen gemacht. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter rein. Oh, wow. Ey, es funktioniert. Und so will er mit dir unterwegs sein. Die Jünger Jesu konnten mit Jesus unterwegs sein. Die Apostel waren mit ihnen 100% unterwegs. Und dann sagt Jesus eines Tages, wer mein Fleisch nicht isst und mein nicht, Blut nicht trinkt, der ist nicht mein. Ein tödliches Wort für Juden. Und dann haben ihn viele verlassen, sagt die Bibel. Aber die Apostel sind geblieben. Die hatten Jesus schon so weit kennengelernt, dass sie ihm vertraut haben. Und der Heilige Geist wird manchmal Dinge tun, die wir vielleicht, wo wir sagen, wow, verstehe ich jetzt nicht. Aber im Nachhinein werden wir es verstehen. Aber dann ist eine gewisse Vertrauen gewachsen. Also so sehe ich das. Ja, ihr Lieben, heute ist es ein besonderer Abend. Ich kann dir sagen, Gott hat dich lieb. Ich kann dir sagen, der Vater hat dich lieb, dass er seinen Sohn gegeben hat. Jesus wurde Mensch aus Liebe, ist er für uns ans Kreuz gegangen, gestorben und wir sind mit ihm gestorben, auferstanden zu einem neuen Leben. Aus Liebe ist der Heilige Geist ausgegossen und Gott hat sich in der Bibel festgelegt. Den Heiligen Geist, das ist eine Person, der will eingeladen werden. Es gibt ein Übergabegebet, Römer 10, Vers 9 und 10, mit dem Munde bekennen, im Herzen glauben, zack, bist du gerettet. Stimmt das? Steht im Römerbrief. Ich habe es nicht geschrieben. Und so hat Jesus Christus gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange dafür bietet? Oder der ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, Sünder seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, und dann steht es hier, ich habe es mir groß angestrichen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihnen bitten. Also wir können in den Namen Jesus zum Vater kommen und sagen, komm hier an, Jesus, ich komme zu dir, ich danke dir, Vater, dass ich deine Tochter, dein Sohn sein darf. Ich komme zu dir in den Namen Jesus und ich bitte dich, Vater, gib mir jetzt den Heiligen Geist an die Seite. Dass er mich erfüllt, nicht bloß an die Seite, sondern dass er mich erfüllt. Und dann kann man sagen, komm, Heiliger Geist, übernehme die Führung in mein Leben. Ich will die Dinge geistlich sehen, nicht aus dem Fleisch, nicht aus den Gefühlen, aus Erfahrung, und nur nach meinen Fähigkeiten gehen. Wobei der Heilige Geist wird deine Fähigkeiten gebrauchen. Letztendlich kommen auch die natürlichen Fähigkeiten von Gott. Aber er wird weit darüber hinausgehen. Aber hab keine Angst, sondern es beginnt ja erstmal, dass wir eine Beziehung mit ihm aufbauen. Amen. Ich hätte gerne den Keyboard-Spieler hier. Kommst du bitte her?